heute das Wort Gottes hören, und zwar nehmen wir das Alte Testament zur Hand, um den Propheten Malachi aufzuschlagen, und nehmen da aus dem zweiten Kapitel des Malachi den Vers 2. Malachi 2, Vers 2. Und da heißt es, wenn ihr nicht höret und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmet, meinem Namen Ehre zu geben, spricht Jehova der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie auch verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Soweit das Wort Gottes. Diese verlesene Bibelstelle redet eine sehr, sehr ernste Sprache. Nicht allein zu Israel, sondern auch zu uns. So können wir diese Worte auch nur im direkten Zusammenhang verstehen, also mit dem ganzen Inhalt des Prophetenbuches Malachi. Malachi redet hier in besonderer Weise in die damalige Situation Israels hinein, die wiederum ganz gewaltige Parallelen zu unseren Tagen besitzen. Beachten wir also bei der jetzt folgenden Betrachtung des Wortes Gottes der Zeit von damals auch die unsere. Der Prophet spricht hier das irdische Volk Gottes an. Und zwar, er spricht das irdische Volk Gottes in der nachexilischen Zeit in Israel an. Das Volk Israel hatte die babylonische Gefangenschaft hinter sich. Darum wollen wir jetzt die Situation, die eigentlich das Malachi-Wort ergänzt, in Psalm 137 aufschlagen. Dort dürfen wir hineinschauen, um Einzelheiten, um Detaillierungen aus der Gefangenschaft in der Beziehung zum Malachi zu finden. Nach dem Psalm 137, der die ganze Not der Gefangenschaft widerspiegelt. Da war wohl das seelisch-geistige Elend vordergründig, nicht so sehr das materiell lebensnotwendige an Nahrung. Und ich glaube, dass die geistliche Not für das Volk Gottes größer ist als die leibliche Not fehlenden Brotes. Da lesen wir in Vers 1, an den Flüssen Babels, da saßen die Entführten und weinten. Das mag nur derjenige ein wenig näher verstehen können, der schon einmal in Gefangenschaft war. Etwa 3 Jahre war ich in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß ein wenig zu verstehen von dem, was Gottes Wort, ich sage nur ein wenig, nicht viel, aber etwas. Ihre Gedanken, ihr Gedächtnis galt Zion. In der Gefangenschaft. Diese Israeliten liebten Zion nie so innig, als sie dann in der Gefangenschaft waren. Ist das nicht furchtbar, dass Gott erst Gefangenschaft senden muss, damit du das geistliche Zion, Jerusalem, von Herzen wieder lieb gewinnst? Die Freude an allem war von ihnen gewichen. Zurück blieb das Gedächtnis. Die Babylonier, Vers 3, forderten die Gefangenen auf, Lieder Zions zu singen und dabei zu spielen. Aber jedes Mal, da wurden sie ganz traurig in ihren Herzen, wenn sie es taten. Und deshalb hängten sie ihre Lauten, Vers 2, hoch hinauf in die Weidenbäume, um nicht mehr Lieder der Heimat singen und spielen zu müssen. Wie hätten sie auch, sagt hier das Wort Gottes in Vers 4, in fremdem Lande ein Lied Jehovas singen können? Aber durch das Gebet und durch tiefe anhaltende Demütigungen einiger weniger treuer Männer Israels ließ der Herr im Himmel Gnade walten, so dass sie wieder in das Land ihrer Väter, in ihre geliebte Heimat kommen konnten. Und als sie dann nach 70 Jahren wieder zurückgeführt wurden, da war Jerusalem, da war Zion ein einziger Trümmerhaufen. Zur Zeit Esras unter der Führung Nehemias, des Gottesmannes, wurden die Mauern Jerusalems unter den denkbar furchtbarsten Umständen wieder aufgebaut. Der böse Feind war unter vielen Vorgaben bemüht und daran, den Aufbau Jerusalems zu stoppen, zu verhindern. Und Gott aber war es, der wiederum Gelingen der Kraft und Segen dafür gab. Und wenn Gott ein Werk tut, ich möchte den sehen, der versuchen könnte, den Willen Gottes zu durchschneiden. Dann waren auch der Altar und der Tempel später wieder aufgebaut, errichtet. Und dann finden wir eine Tatsache, über die wir nur leichtfüßig hinweggehen in der Mitteilung des Herrn. Gott aber sollte uns gnadenreich sein Auge für sein Wort öffnen. Der treue Herr hatte übrig bleiben lassen von den Priestern. Von den Priestern des Stammes Levi. Das war eine großherzige Tat unseres Gottes. Damit konnten sie wieder gottgewollten Priester- und Opferdienst ausüben. Wären auch diese Leviten im Kampf in Jerusalem oder in der Gefangenschaft umgekommen, so wäre dieser Opferdienst nicht mehr zukünftig möglich gewesen. Und wir können dazu sagen, wie treu ist doch der Herr damals wie heute. Lass dich nur von diesem lebendigen Gott richtig lieben. Ich glaube, wer das richtig verstanden hat, sich von dem lebendigen Gott heute richtig lieben zu lassen, das ist ein Gesegneter. Endlich war dieses Volk, das Volk der Leiden, wieder im verheißenen Land. Endlich war es wieder am richtigen Platze. Ja, das ist keine geringe Sache, am rechten Platze zu sein. Am rechten Platze, an dem Platze zu sein, den der Herr uns gewiesen hat, der verpflichtet uns gleichzeitig. Der rechte Platz ist kein Ort, wo wir dummes Zeug reden können, was andere geschwätzt haben. Der rechte Platz ist eine Verpflichtung für Gott in der Unterordnung. Die Israeliten in ihrer Gesinnung wollten im verheißenen Land Kanaan leben. Das wollten sie. Aber sie liebten, so zu leben, wie sie wollten. Wie sie es geistlich für richtig hielten. Welch Parallelen heute zu unseren Tagen. Dabei merkten sie nicht, dass sie den Segen Gottes zerstörten. Der geistliche Zustand Israels entsprach ganz und gar nicht dem Platze der Verheißung. Was war denn dann überhaupt bei Israel falsch, müssen wir fragen. Und da müssen wir sagen, sie hatten aus der Vergangenheit noch nicht gelernt. Ist das nicht bitter? 70 Jahre unter der Führung des Feindes waren noch nicht genug, um gelernt zu haben. Bruder und Schwester, hast du schon gelernt? Dein aufrührerisches Herz gegen die Substanz Gottes in den Tod zu gehen. Weißt du, dass dann, wenn du dein aufrührerisches Herz zügellos sein lässest, du ein Zerstörer im Auftrag des Feindes bist, obgleich du es nicht sein willst? Das Gericht, welches Gott, der Herr, hatte über sie kommen lassen, ihr ganzes Weinen in Babel, die zerstörte Stadt Jerusalems, sie waren vergessen. Das ist unser Herz, dass wir unsere Errettung, die wir in Jesus empfangen haben, vergessen können. Das sagt das Neue Testament. Petrus redet davon, die Reinigung ihrer vorherigen Sünden vergessen haben, sagt Petrus. Das Herz dieses Volkes war dick geworden. War dick wie Fett geworden, sagt der Psalmist 119, Vers 70. Und Herzverfettung ist nur und allein dort, wo allein sich selbst gelebt wird. dort ist Herzverfettung. Die Fettherzen waren die Folge ihrer eigenen und eigenwilligen Gedanken. Die Gedanken, die nicht bereit sind, sich zu unterordnen, Eigenwilligkeiten lässt die Menschen trotzig werden, sagt die Schrift. So wie auch diese Israeliten widersprachen. Widerspruch ist Dämonie. Der Herr antwortete darum auf ihre aufrührerischen Herzen durch Segensentzug. Überall dort, wo Segen entzogen wird durch den lebendigen Gott, ist dies als ein Zuchtmittel des Gerichtes des Herrn zu sehen. Gott sandte den Segensvernichter. Wir lesen davon in Malachi 3, Vers 11. Da heißt es, der Fresser verdarb die Frucht. Und der Weinstock trug fehl. Das waren zwei Dinge, von denen Israel lebte. Und wenn die geistliche Seite nicht mehr stimmt, kann es auch im Äußeren, im Wandel nicht besser sein. Das lüsterne Volk, das Volk eigenen Gedankengutes brachte an Opfern dem lebendigen Gott das Blinde, das Lahme und das Kranke. Kapitel 1, Vers 8 steht alles geschrieben, was wir hier reden. Ja, an das Böse können wir uns, wenn wir unsere Gedanken dem Teufel leihen, nur zu schnell und zu tief gewöhnen. Der Umgang mit dem Bösen brachte die Frucht zu sagen, wenn sie das Blinde und das Lahme brachten und bringen würden, Kapitel 1, Vers 8b, so ist es nichts Böses. Darum spricht der Herr in Kapitel 10, Kapitel 1, Vers 10b. Eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand. Jetzt sehen wir interessante Aussagen Gottes in diesem Vers 10. Gott sagt nicht, ich nehme sie nicht an wie bei Kain. Darum, dass sie sein Volk waren. Aber er nimmt sie nicht wohlgefällig an, diese Opfergabe. Und damit leben wir, aber leben dann nicht im Segen des Herrn. Die Priester waren es, die unreines Brot im Heiligen des Tempels auf den Tisch stellten. Wir müssen diesen Punkt, Kapitel 1, Vers 6, wir müssen diesen Punkt jetzt genau untersuchen und wissen, wie es dazu kam. Die Bibel sagt, dass die Hauptschuldigen die Priester waren. Wir wollen das der Reihe nach sehen, dass wir hier lernen möchten. Was veranlasste die Priester, unheiliges Brot auf den Tisch im Heiligtum aufzustellen? Über das Brot waren Vorschriften in Israel durch Mose Anordnungen gegeben. Die Priester empfanden, dass das Volk nicht geheiligt lebte. Das war der Ausgangspunkt. Durch die Unheiligkeit des Volkes
und der mangelnden Demütigungen der Priester vor Gott, gab Gott den Fresser, der fraß ihnen die Frucht ab. Dadurch wurde das Getreide knapp in Israel. Und jetzt kommt's. Die Priester aber lebten vom Zehnten des ins Haus Gottes gebrachten. Und dann nahmen die Priester den Zehnten, der ja im Gesetz verankert war, der gehörte ja ihnen. Und weil die Priester Egoisten waren, so wie viele Kinder Gottes heute Egoisten sind, geborene, waschechte Egoisten, so nahmen sie ihr Teil zuerst weg. Es gehörte ja ihnen, laut Gottes Aussage. Und für den Herrn war dann der kümmerliche Schrot noch da. Mit denen backten sie dann die Brote. Von ihrem eigenen wollten sie nicht zurückgehen. Also brachten sie Unreines als Brot auf den Tisch. Die Priester standen auf dem Standpunkt, das Volk muss Buße tun, damit Gott die Ernte wieder segne. Dann werden wir auch ordentliches Brot bringen. Sie wollten insgeheim Gott zwingen, gegen das Volk einzugreifen, damit die Buße täten. Und Gott wertet es aber ganz anders. Er sagt, ihr Priester seid die Schuldigen. Weil ihr euch nicht demütigt. Damit verachteten, wie es hier in Kapitel 1, Vers 6 von Malachi heißt, die Priester den Namen Gottes. Und das Volk sah, dass die Priester Unheiliges auf den Tisch im Heiligtum aufstellten. Und darum ahmte das Volk dem Bösen nach, ahmte dem Bösen nach und sagt in Kapitel 1, Vers 12, der Tisch des Herrn ist verunreinigt. Seine Speise ist sowieso verächtlich. Darum brachte auch das Volk ihre Opfergaben blind und lahm und krank zur Schlachtung. Weil sie den Ungehorsam bei den Priestern nicht anders sahen. Und die Priester konnten gegen dieses Bringen unheiliger Tiere nichts dagegen sagen, weil sie selbst im Ungehorsam gegen Gott und sein Wort lebten, und im wahrhaftigen Sinne den Tisch des Herrn beständig verunreinigten. Wir sehen, dass der rechte Platz, der erwähnt war, nur dann unter dem Segen Gottes steht und wir mit ihm, wenn wir das tun, was Gott im Worte niedergelegt hat. Nicht, was wir exegetisch meinen, für richtig zu sehen, was nicht geschrieben steht, sondern Gott hat uns sein geschriebenes Wort mitgeteilt. Dem haben wir zu glauben. Das haben wir zu tun. Und nicht etwa, was jemand in einem hyperventilierten Zustand meint, richtig zu sein. Aber sie taten es nicht, weil sie es nicht tun wollten. Und sie wollten es nicht tun, weil sie den Trotz und den Widerspruch mehr liebten als den Herrn. dort ist Widerspruch auch in Gemeinden, weil sie den Trotz und die Sünde mehr lieben als den Herrn. Alles andere sind Lügen und Ausflüchte. Gott muss es in Kapitel 3, Vers 13 klagen und sagen, eure Worte sind trotzig gewesen gegen mich, spricht der Herr. Auf der einen Seite, da tat man in alttestamentlicher Art den Gottesdienst, wo sich der lebendige Gott vom Himmel her seinem Volke über das Priestertum nahen sollte, andererseits trotzte man. Darum spricht der Herr, und ich werde euch nahen, weil ihr Gottesdienst tut. Ich werde mich euch nahen. Kapitel 3, Vers 5a. Und fügt hinzu, aber zum Gericht. Also hat Israel und hatte Israel in den 70 Jahren der Gefangenschaft noch nicht gelernt. Deshalb soll über sein Volk erneut Gericht folgen. Was sollte denn der lebendige Gott ansonsten überhaupt noch tun? Und noch einmal beginnt Gott vom Himmel her zum Volke durch den Propheten Malachi zu reden. Und deshalb wendet er sich zuerst an die Verantwortlichen. Das sind nach Kapitel 2, Vers 1 die Priester und sagt dann in Vers 2, wenn ihr nicht höret und wenn ihr nicht zu Herzen nehmet, meinen Namen Ehre zu geben, aus der weiteren Geschichte mit dem Volke Israel wissen wir, dass sie nicht hörten. Und der Herr, wie der Herr geredet hatte, sie taten es nicht, weil sie es nicht wollten. Auch nehmen sie das alles, was der Prophet redete, nicht zu Herzen. Wer also nicht hört, damals wie heute, nimmt Gott darin die Ehre weg. Das geht hier ganz klar daraus hervor. Er ist ein Dieb gegenüber die Ehre Gottes und nimmt im Diebstahl der Ehre Gottes die Ehre für sich. Für sich selbst. Das ist auch der Grund, weshalb der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 44 warnen muss, dass solche, die Ehre für sich suchen, und das ist solch ein Grund, Widerspruch, andere Meinungen durchsetzen wollen, die der Herr geheißen hat, gar nicht im Glauben stehen. Sagt die Bibel im Neuen Testament. Solche würden gar nicht im Glauben stehen. Die Ehre in dieser Weise für sich selbst suchen. Und der treue Herr möchte Gnade schenken, dass wir darin nie dem Volke Israel gleichen, welche ihre eigene Ehre suchten und für sich nahmen. Gericht Gottes war die Antwort des heiligen Herrn. Und weiterhin kündigt Gott einen kommenden Fluch an. welcher den noch zur Zeit vorhandenen Segen, das war der Rest ihres Segens, in Fluch verwandeln lässt. Schon kündigt Gott an, dass er die Segnungen, die sie noch hatten, verflucht habe, weil sie es nicht zu Herzen nehmen wollten. Das ist auch der Segensmangel, der heute in der Gemeinde Jesu an vielen, vielen Orten gesehen wird. Wir sind gesetzt zum Besitztum, zum Segensbesitz. Und es ist unnatürlich, dass Kinder Gottes nicht im Segen arbeiten. Damit blicken wir nun ein wenig in das Vergleichsbild der Gemeinde Jesu heute. So wie Malachi einstmals in besonderer Weise zu Israel redete, so spricht der Herr Jesus heute im Neuen Testament durch das Neue Testament zu uns. Einstmals war Israel in Ägypten, im Ägyptenlande. Da waren sie in ihrem eigenen Lande wie Sklaven, wie man eigene Sklaven hielt, so lebten sie in Ägypten. Ihr Dienst war hart. Wir kennen die Geschichte. Dass sie durch die gottgegebene Härte lernten, zu Gott zu schreien, weil Gott ansonsten mit uns Menschen kein anderes Mittel hat, um uns willig werden zu lassen, zu Gott zu rufen, muss er Härte senden. Und so wie der Herr dieses sein Volk aus Ägypten einstmals herausführte, so hat der Herr jeden Einzelnen herausgeführt, der errettet ist, aus der Welt. Interessant ist, dass im Brief des Judas im Neuen Testament, Vers 5, die Herausführung Israels aus Ägypten Errettung genannt wird. Wir sollten uns über diese biblischen herrlichen Tatsachen Gedanken machen. Leider vergessen auch wir heute nur zu schnell, wo heraus wir letztlich gerettet worden sind. Jedes Aufbegehren an Meinung, an anderer Meinung, ist nichts anderes, als dass man der eigenen Errettung vergesslich gegenüber geworden ist. Dieses Vergessen erkennen wir oft am Benehmen der Gläubigen in der Verantwortung. Wir würdigen die Herausführung aus der Verdammnis kaum. Darum lässt Gott zu, dass sein Volk in die Gefangenschaft bei Israel nach Babel geht. Wenn also verständlicherweise Ägypten die Welt darstellt, in welcher wir einstmals im unbekehrten Sinne, in unbekehrten Zustand lebten, so bedeutet Babel die religiöse Welt, in welcher auch heute noch viele Kinder Gottes leben und viele Kinder Gottes bleiben. Die faulen Ausreden, in dem geistlichen Babel zu bleiben, sind erstens, sie hätten in Babel einen Auftrag vom Herrn. Sie müssten dort Christus verkündigen. Das ist das Erste. Das ist die erste Lüge. Dann kommt noch eine zweite, aber das ist keine absolute Lüge, sondern nur eine Halbwahrheit. Leider. Und zwar sagen sie, dass viele, die in Babel leben, mindestens ein gleiches Heiligungsleben führen könnten, was nicht an jedem der aus Babel herausgegangenen Gläubigen gesehen werden könnte. Und da müssen wir sagen, leider, leider ist Letzteres oft wahr. Aber das berechtigt uns nicht, in Babel zu bleiben. Und schon gar nicht freiwillig in Babel zu sein. Der Herr fordert in seinem Worte, im Worte Gottes, die Trennung der Seinen von den Ungläubigen, ich darf es hier sagen, dogmatisch. Durch Gebet und Demütigung führt der treue Herr, wie einst bei treuen Männern in Israels aus Babel heraus. Besehen wir heute die Gemeinde Jesu, dann erkennen wir vergleichsweise in Jerusalem damals einen Trümmerhaufen in der Gemeinde Jesu. Wie wird Gott darüber urteilen, wenn solche, die nicht in einem Trümmerhaufen leben dürfen, sich dann bemühen, noch einen Trümmerhaufen daraus zu machen, durch Widerspruch und durch aufrührerische Gedanken und Worte. Gott wird sein Urteil fällen. Dessen sind wir uns gewiss damals wie heute. Unter der Führung Nehemias gelang das Werk des Wiederaufbaus. Und heute soll unter der Führung des Herrn der Wiederaufbau der am Boden liegenden Gemeinde Jesu nicht möglich sein? Welch ein harter Götzendienst mag vorliegen, wenn Gott will, aber den Segen und die Kraft dafür nicht geben kann. Auch heute hat Gott, Lob und Dank, noch fundamentale Diener übrig bleiben lassen, wodurch wir auch heute noch echten Gottesdienst, gemeindlichen Priesterdienst verrichten können. Damit hat Gott gleichsam auch vielen Gläubigen den rechten Platz einer örtlichen Gemeinde gleichsam in Gnaden geschenkt. Zwar sind manche am rechten Platz von Gott her der geistliche Zustand wie damals bei Israel lässt oft viel, viel zu wünschen übrig. Ja, es gibt Gläubige, die nehmen oder sehen in der Gemeinde nur das Brothaus, das man holen kann, ohne verpflichtet zu sein. Wir haben heute darüber gehört, weil Israel der Verpflichtung am rechten Platz nicht nachkam, musste Gott den Fresser senden, den Segensfresser. Den oder die Eigenwilligkeit ihrer Gedanken werdet Gott als Widerspruch gegen sich, gegen mich, sagt Gott. Die Fettherzen lassen Licht und Erkenntnis ins Innere nicht mehr gelangen. Aus der Vergangenheit
Der Gemeinde Jesu will man nicht lernen, wie einstmals Israel aus der Zeit der Gefangenschaft. In diesem Zustand wird die Bibel gelesen, wird gebetet, bringt man sogar Opfer des Lobes und des Dankes vor Gott. Der Herr aber kann nur reine Opfer und nicht blinde, lahme und kranke und schiefe Tiere der Opferung für seine Verherrlichung gebrauchen. Muss der Herr nicht auch da sagen, ich habe keine Lust an euch und nehme die Opfergabe nicht wohlgefällig an aus eurer Hand, Malachi 1, Vers 10. Das ist der Grund, weshalb der Herr so wenig Segen der Gemeinde Jesu heute geben kann. Obgleich der Herr Jesus das Gericht für uns auf sich genommen hat, muss dennoch der Herr erneut, wie bei Israel, sein Gericht an seinem Hause anfangen lassen, wie es geschrieben steht. Bring doch Gott die Ehre, Bruder und Schwester, bring sie Gott. Aber das wird nur möglich sein, wenn du dich überwindest, dem Herrn zu gefallen, sonst nicht. Bring ihm die Ehre, indem der Herr auch die Gedanken des eigenen Willens darin ausgeliefert werden. Wenn du dazu nicht bereit bist, wird auch der Herr an dir kein Gott wohlgefälliges Opfer annehmen können. Die Frage für uns ist heute, bist du bereit dazu? Wenn du heute die Botschaft der Warnung aus der Heiligen Schrift im Alten Testament gehört hast, aber nicht die Taten folgen lässest, dann stimmt das Wort im Jakobusbrief des Neuen Testaments ein, dann bist du ein vergesslicher Hörer gewesen. Amen.